Ja, meine Predigt heute Abend, hier geht es um 1. Korinther 12. Gott gibt jedem seine Gaben. Nun möchte ich euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht länger im Unklaren lassen über die Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Ihr wisst, dass es euch mit unwiderstehlichen Gewalt zu den stummen Götzen gezogen hat, als ihr noch keine Christen wart. Ich erkläre euch aber ausdrücklich, wenn in einem Menschen der Geist Gottes wirkt, kann er nicht mehr sagen, verflucht sei Jesus. Und keine kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt. Sie stammen alle vom einen und derselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so dienen wir doch alle dem einen Herrn. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geist Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch den Geist die Weisheit Gottes klar erkennen und weitersagen. Andere schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft, um den Nächsten die Gabe, Kranken zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde auslegen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jede die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Es gibt viele Menschen, die wenig über Geistesgaben wissen. Es ist interessant, wenn man auch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte anschaut, es war ganz, ganz wenig überhaupt über diese Charismen, also Geistesgaben, geschrieben. Bis ungefähr am Anfang des letzten Jahrhunderts. So wie überhaupt erst in den letzten 30, 40, 50 Jahren vielleicht gab es einen Schwerpunkt auf diese Gedanke überhaupt, dass man gabengerecht auch Gott dienen darf. Ich weiß noch, wie ich Hudson Taylor damals gelesen habe und er meinen Worten übersetzt sagte, ich weiß, dass Gott mich zu irgendetwas berufen hat, denn dazu fühle ich mich unfähig. Da war wirklich der Gedanke, früher mal was herrschte, das wozu man absolut keine Lust hat, dazu hat man Gott einen berufen. Ich will nie nach China, deshalb wird Gott mich nach China schicken. Nun, der Pendel schwenkte in der andere Richtung vor einigen Jahren. Oh, Toiletten, dazu bin ich nicht berufen. Ich habe die Gabe des Toilettenputzens nicht. Und deshalb mache ich das nicht. Nun, das ist die andere Seite der Medaille, wo ich sage, nee, auch so nicht. Ich glaube, Gott hat jeden von uns berufen mit einer besonderen Begabung. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, Gott hat jeden von uns berufen mit einer bestimmten Mischung von verschiedenen Gaben. Und wir dürfen sie für Gottes Reich einsetzen. Jedoch, es gibt immer wieder Sachen, die wir tun müssen, ohne uns besonders danach begabt oder berufen zu fühlen. Denn hier geht es darum, dass früher mal wir stummen Götter angebetet haben, als wir noch keine Christen waren. Aber jetzt wo Gottes Geist wirkt, da können wir sagen, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Ein Bekehrungserlebnis ist da, wo wir tatsächlich sagen, Jesus, sei du bitte mein Herr. Sei du bitte mein Chef, mein Boss, mein Nummer eins in meinem Leben. Nicht mehr ich soll regieren und bestimmen, sondern du sollst hineinkommen in mein Leben und mein Leben Ziel und Richtung geben. Es ist leicht gesagt, Jesus ist Herr. Aber es ist schwer manchmal, das tagtäglich in der Tat umzusetzen. Aber der Heilige Geist befähigt uns, das zu tun und das zu leben. Und nicht nur das, der Heilige Geist gibt uns Gaben. Und diese Gaben sind sehr verschieden. Genau wie wenn man auf eine tolle Wiese schaut mit einer Vielzahl von verschiedenen Blumen. Und jede von uns, obwohl derselbe Geist in uns wirkt, wir ganz unterschiedlich sind. Ich bin so dankbar, dass es nicht nur der Paulus gab, sondern dass es auch der Johannes und der Petrus und gab, die viel dazu beigetragen haben, um durch ihre Persönlichkeiten, die Gaben, die Gott denen gegeben hat, wo Gottes Reich gebaut wurde. Wozu sind Gaben da? Nicht, damit ich mich besser fühle. Dafür sind sie nicht da. Viele Leute glauben das. Manche Leute praktizieren das so. Bin ich nicht toll? Ich kann das und das machen. Sie ziehen ihre Selbstwert manchmal sogar da raus. Aber dazu hat Gott uns die Gaben nicht gegeben. Gott hat uns Christen Gaben und Fähigkeiten geschenkt zum Nütze der Gemeinde, damit die Gemeinde als Ganzes mehr wird. Gott möchte uns segnen und durch uns wirken, so dass wir anderen Menschen auch ein Segen sein können. Die Verse 4 bis 6 habe ich unterschiedlich schon in meinem Leben ausgelegt gehört. Und eine Sache finde ich ganz interessant. Wenn ich die Elberfelder Übersetzung mitlesen würde, dann kommt etwas durch vom Gaben, dann kommt etwas durch vom Aufgaben und dann kommt etwas durch von einer Wirkung beziehungsweise ein gewisser Amt. Und manche Leute behaupten sogar, und diese Idee finde ich gar nicht so schlecht, dass aus einer Gabe etwas mehr wird. Ich mache das einfach mal so ein bisschen für uns verständlich. Stell mal vor, jemand hat ein kleines bisschen Begabung und kann gut malen. Diese Person ist noch kein Maler. Aber diese Person kann malen. Und weil diese Fähigkeit da ist zu malen und wenn diese Fähigkeit weiter ausgebaut wird, dann darf er, diese Person, vielleicht ein Projekt machen. Und gerade eben, was wir kennen, ist, dass man in eine Lehre geht und in diese Zeit der Lehre lernt man dazu. Als Lehrling ist man längst noch nicht ein Maler. Aber in der Zeit lernt man viel. Und man hat viele Projekte, an denen man arbeitet. Und man übt und man übt und man übt. Und dann irgendwann, nach 3 Jahren oder früher mal längere Jahren, war man so weit, dass man wirklich frei, ohne viel Aufsicht, selbstständig Projekte nicht nur ausführte, sondern man dürfte behaupten, guck mal, nicht nur kann ich das, sondern ich bin Maler. Und es gibt eine Andeutung hier in diesem Text, dass es so ähnlich ist. Dass Gott manchen Menschen eine Gabe gegeben hat, prophetisch zu reden. Und viele Menschen ab und zu mal reden prophetisch. Manchmal tut man das, ohne überhaupt das zu wissen. Andere Menschen haben die Aufgabe, die haben schon mehr und mehr geübt, prophetisch zu reden, dass sie tatsächlich eine prophetische Aufgabe in einer Gemeinde haben. Die würde ich längst keinen Propheten nennen. Aber die haben ein prophetische, nicht nur Gabe, sondern auch einen Auftrag in eine Gemeinde. Und dann, wir trauen uns heute, das nicht mehr zu tun, aber im Alten Testament war es gang und gäbe, da wurden bestimmte Menschen, die sehr häufig was von Gott gehört haben, zum Propheten ernannt. Genau wie manche von uns heilen, manche von uns in Heilung dienst, und manche Menschen, würde ich sagen, Mensch, Gott hat ihn so oft benutzt, das ist wirklich ein Mensch, der heilt in Gottes Auftrag. Und alles kann man sehen, dass es diese Steigerung geben kann. Nicht unbedingt geben muss. Denn eine Gabe ist etwas, was reift. Und viele von uns verstehen das auch nicht. Einfach weil ich einmal prophetisch geredet habe, heißt lange noch nicht, dass ich ein Prophet bin. Ich muss wachsen, ich muss lernen. Und ich muss es üben. Und genau das Gleiche mit Dienen. Und genau das Gleiche mit Verkündigen. Und das genau das Gleiche mit Leiten und genau das Gleiche mit auch Verwalten und genau das Gleiche mit allen anderen Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wir dürfen und wir sollen geübt sein da drin. Aber das bewirkt ein und derselbe Geist. Und jeder empfängt die Gabe oder Gaben, die Gott, der Herr, diese Person zugedacht hat. Ich lese weiter ab Vers 12. Da steht, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Gliedern einen Leib bilden, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zu den einen Leib Christi, ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freier sind. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, die nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich kein Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehört dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Auge, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur einen Körperteil hätte. Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Darum kann das Auge nicht zum Hand sagen, ich brauche dich nicht. Auch der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwach und unbedeutend erscheinen, besonders wichtig. Wenn uns an unseren Körpern etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe, es schöner zu machen. Und was uns anstößig erscheint, das kleiden wir besonders sorgfältig. Denn was nicht anstößig ist, muss auch nicht besonders bekleidet werden. Gott aber hat unser Leib so zusammengefügt, dass die unwichtige erscheinenden Gliedern in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Dieses Bild, was Paulus benutzt für Gemeinde, finde ich sowas von passend. Aus vielerlei Hinsicht. Erst einmal, wir brauchen einander. Nun ganz ehrlich, ich könnte für ein paar Sekunden hier vorne auf meine Hände stehen. Aber das wird schnell anstrengend. Und ich könnte gar nicht mal so ein paar Schritte auf meine Hände machen. Das geht gar nicht. Aber ich kenne viele Christen, die sagen, oh, das, was diese Füße da oben tun, das möchte ich auch und versuchen es. Und das geht schief. Denn Gott hat sie nicht zum Fuß berufen und begabt, sondern eher zu hemmen. Oder stell mal vor, ich muss meine Augen zumachen und versuchen, mit meinen Ohren zu riechen. Geht nicht. Dazu sind sie nicht da. Aber wir schauen so neidisch manchmal auf jemand anders. Oh, das, was er kann, das, was sie kann, das will ich unbedingt auch. Und das sind nur die Organe, die jetzt sichtbar sind. Was ist mit den vielen, vielen Organen, die unsichtbar sind? Wir alle haben schon einmal Leber gesehen, nicht wahr? Ich finde Leber alles andere als ansehnlich. Glitschig. Nicht mein Ding. Aber ohne mein Leber könnte ich nicht leben. Ich wäre tot. Was für eine wichtige Funktion hat dieses Organ? Aber gut versteckt. Leber wäre nie auf die Idee gekommen. Oh, 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 ich möchte im Vordergrund sein. Ich möchte da vorne stehen. Ich möchte gerne reden. Wäre ich bloß die Zunge, dann könnte ich möglicherweise so viele Sachen denn verändern und sagen. Aber Gott sagt, mein lieber Leber, du bist sogar wichtiger als die Zunge. Keine sieht dich. Aber das, was du reinigst, das, was du herausfilterst, das, was du tust, ist so viel wichtiger. Bleib du da, wo du bist. Ich brauche dich da. Und viele Menschen, die diese Gabe haben, zu dienen und zu beten, fühlen sich manchmal so vernachlässigt, so irgendwie unscheinbar. Und Gott sagt, mein liebes Kind, das, was du tust, ist mir so wichtig. Auch wenn es im Verborgenen ist und kein Mensch das jemals so laut und so deutlich sehen wird, dennoch ist das lebensnotwendig für die Gemeinde, für Gottes Leib, für seine Braut. Ich lese den letzten Abschnitt, da steht ab Vers 25, unser Leib soll eine Einheit sein, in der jedes einzelne Körperteil für das andere da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sie sich auch alle anderen. Ihr seid alle der eine Leib Christi. Und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jeden hat Gott seinen ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Da sind zunächst die Apostel, dann die Propheten, die verkündigen, was Gott ihnen eingibt. Und drittens diejenigen, die Gottes Botschaft lehren. Dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die Kranke heilen oder Bedürftigen helfen. Einige leiten die Gemeinde, andere reden in unbekannten Sprachen. Sind sie nun alle Apostel, Propheten oder Lehrer? Oder kann jeder von uns Wunder tun? Kann jeder Kranken heilen, in unbekannten Sprachen reden oder das Gesagte erklären? Natürlich nicht. Aber jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützt. Wörtlich steht da, strebt aber nach den höheren Gaben. Und jetzt, sagt Paulus, zeige ich euch den einzigartigen Weg dahin. Ich hoffe, dass wir alle, oder zumindest die meisten von uns, wissen, was in 1. Korinther 13 steht. Die Liebe. Was sind Gaben, ohne dass wir einander lieben? Die können zerstörerisch sein. Die können eigennützig eingesetzt werden. Wenn wir nicht den anderen höher achten als uns selbst, wenn wir den anderen nicht dienen wollen und dienen können, dann geht es nur noch um ein gewisses Show. Und dann passiert das, was Paulus gleich am Anfang sagte. Unter euch gibt's Spaltungen. Unter euch gibt's Streit. Wenn man versucht, der Bessere da zu sein und zu sagen, oh, ich habe aber diese und ich habe jene Gabe, dann geht es los wie in einem Wettbewerb. Aber das ist nicht, was ein Leib ist. Stell mal vor, mein Arm würde versuchen, was anderes zu tun, als was mein Kopf das so sagt. Das wäre Chaos. Alles muss ineinander greifen und funktionieren. Manchmal denke ich, dass Gott runterschaut und denkt, oh meine Güte, was machen die denn schon wieder? Guck mal, da ist ein Bein, der loslaufen will, ohne seinen Körper dabei zu haben. Oder guck mal, das ist schon wieder ein Auge, das sich herausgerissen hat. Nicht das, was Gott will. Gott möchte gerne diese Einheit haben. Und dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Wenn ein Teil des Leibes geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Gerade eben gestern hörte ich den Satz, da erzählt ein Mann, der gerade eben auch nicht ganz, denn es nicht ganz so gut ging, der war schon sehr obendrauf in seinem Beruf, stürzte allerdings durch Alkohol ab, ging zum Blauen Kreuz und lebte ein normales Leben, traf sich mit einem alten Kollegen von der Uni, der sehr, sehr erfolgreich geworden ist, und der Kollege lud ihm ein in einen ganz großen, tollen Restaurant, und er schaute ihm an und sagte, du, ich bin fast neidisch, aber ich habe dich so gern dafür. Also wenn wir jemanden wirklich mögen und jemanden wirklich tief in unserem Herzen geschlossen haben, dann gibt es kaum Raum für Neid. Aber da, wo wir jemanden nicht mehr ganz so mögen, erstaunlicherweise kommt dieser Neid ganz schnell dazu. Wieso er, ich nicht mehr? Aber den, die wir gern haben, da gönnen wir denen, dass denen es besser geht als uns selbst. Aber da, wo es nicht mehr gut ist zwischen den einzelnen Gliedern, da kommt schnell der Teufel und sät so eine Zwietracht und Neid. Wie ist es, wenn jemand leidet? Können wir mitweinen? Können wir da sein und den tragen? Leib Christi zu sein bedeutet ein Miteinander. Ein Miteinander durch alle Phasen und alle Teile des Lebens. Da, wo es uns gut geht und da, wo es uns schlecht geht. Dafür ist Gemeinde und Leib Christi da. Und wir sind schon alle eine Leib Christi. Wir gehören alle dazu. Und Gott hat uns bestimmte Gaben gegeben. Und hier werden einige Leute aufgezählt, einige Ämter. Die ganze Zeit durch geht es um diese Apostel oder Propheten oder Lehrer oder Heiler oder Leiter oder Menschen, die in fremden Sprachen beten oder Menschen, die in unbekannten Sprachen auslegen. Interessant, alle hier werden Titel auch denn da genannt. Nicht mehr die Gaben, nicht mehr die Aufgabe, sondern dieses wie ein Amt. Und dann ist jeder so? Ist jeder ein Lehrer? Natürlich nicht. Ist jeder ein Wunderheiler? Natürlich nicht. Ist jeder so jemand, der in Sprachen spricht? Natürlich nicht. Kann jeder diese Geisterunterscheidung? Natürlich nicht. Aber alle zusammen, das bildet ein Team. Das bildet ein Leib, der alles andere schlagen kann. Alles andere wirklich erleiden und bestehen kann. Entschuldigung. Jesus Christus möchte uns so sehr hineinfügen zusammen, Weil er möchte, dass die Gaben umzingelt werden, umringt werden von einem Band der Liebe. Wenn die Liebe der Grundlage unseres Dienens ist, dann geschieht was Wunderbares. Wenn allerdings Selbstsucht, Stolz, Egoismus Grundlage unseres Dienens ist, kann, obwohl Gott uns diese Gaben gegeben hat, viel, viel kaputt gemacht werden. Manche Leute haben Angst vor diese Gaben, weil man die missbrauchen könnte. Und ich sage ganz ehrlich, man darf auch da sehr viel Respekt davor haben. Mit der richtigen Anleitung, mit der richtigen Begleitung, in der richtigen Umgebung, wo es gefördert wird und wirklich eingebettet ist, ist das eine wunderschöne Sache. Aber da, wo man es loslöst und Menschen mehr Macht gibt, aus denen zusteht, kann Schreckliches geschehen. Ich kenne Gemeinden, die von Propheten geleitet werden. Das heißt, sie haben ständig einen Eindruck und alle Monate, jeden Monat neu kommt ein neuer Eindruck und die ganze Gemeinde ist hin und her geweht und weiß nicht wohin. Ich glaube nicht, dass Gott das so wollte. Aber man sehnt sich danach, so etwas zu hören. Und was passiert bei diesen Propheten, wenn sie nichts mehr hören und die Leute etwas hören wollen? Wie leicht entsteht ein guten, selbst ausgedachten Eindruck und rutscht es vielleicht über irgendwelche Lippen. Ja, der Herr wollte sagen, und das war lange nicht mehr der Herr. Wie viele Menschen haben die Gaben der Heilung gehabt? Und plötzlich wurden sie wie Stars gefeiert. Und alle rannten hin. Aber Gott ist derjenige, der heilt. Das waren nur Gefäße. Aber sehr schnell kann dieser Volk einem zum Kopf steigen. Aber in eine Gemeinde eingebettet, in einen Ort, wo man miteinander diesen Dienst tut, da ist Gott mittendrin. Und da wird Gott uns helfen, so unsere Gaben einzusetzen zu seiner Ehre. Amen.